Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Thüringen TV. Unser erster Beitrag kommt aus Bad Berka. Zapfen werfen statt Mathematik. Für die Schüler der Grundschule in der Kurstadt hieß es am 1. Juni, Klassenzimmer gegen Waldluft tauschen.
Ja, heute zum Kindertag hat die Grundschule Bad Berka sich aufgemacht, um einen Walderlebnistag hier oben auf dem Kötsch zu verbringen. Ich habe die verschiedensten Stände vorbereitet, an denen es um Wald und Tiere und Jagd geht.
Anstelle von Mathe und Deutsch stehen heute Zapfenwerfen, Tierweitsprung und Baumartenschau auf dem Plan. Ein echtes Highlight ist das riesige Landartprojekt. Eine begehbare Spirale aus Baumscheiben, die von den Kindern gemeinsam gelegt wird und bis zum Herbst als interaktives Kunstwerk auf dem Kötsch liegen bleibt.
240 Kinder der Grundschule waren eben halt jetzt hier oben. Bad Berka ist die größte Grundschule im Kreis Weimarer Land. Und wir haben vielfältige Projekte da in den letzten Jahren gemacht. Und es ist eben halt eins der waldpädagogischen Projekte, die ich bei mir im Revier auch anbiete. Also wir haben bei Müllershausen auch ein waldpädagogisches Stützpünktchen, einen umgebauten Wohnwagen, so ein Peter-Lustig-Wagen.
Dieser umgebastelte Bauwagen steht Schulklassen das ganze Jahr über kostenlos für eine Waldolympiade zur Verfügung.
Wollt ihr mal hören, wie sich so ein Hase anhört, wenn es dem nicht gut geht, wenn der klagt?
Der hört sich so an.
Yeah.
Für die Kids aus Bad Berka gab es nach getaner Arbeit die verdiente Stärkung am Turm. Doch bevor der Heimweg angetreten wird, muss dieser Tag natürlich noch für die Ewigkeit festgehalten werden.
Na, wir versuchen, verschiedene Elemente zusammenzuführen, dass die Kinder natürlich Spaß haben. Also es geht nicht um Wettbewerb, aber natürlich spielerisch geht es um Holz, um Zapfen, um die verschiedenen Baumarten. Wir wollen natürlich Wissen vermitteln. Es geht um Baumarten, es geht um wie der Waldaufbau von morgen aussehen soll. Das war auch mein Stand. Der Wald von morgen, ein Dauerwald, vielfältig gemischt.
Nach diesem Tag auf dem Kötsch steht fest, der Wald von morgen hat heute 240 neue Freunde gewonnen.
Wir bleiben sportlich und an der frischen Luft. Der 31. Schlossparklauf in Gotha war ein Event für klein und groß. Die Kollegen von Oskar am Freitag TV waren für Sie dabei.
Super Wetter, gute Stimmung und ein Event für Groß und Klein. Das war der 31. Sparkassen-Schlossparklauf in Gotha. Wie jedes Jahr zum Muttertag strömten Scharen von Menschen auf den Schlossplatz am Fuße des Herzoglichen Museums. Gleich zu Beginn die jungen Läuferinnen und Läufer der Altersklassen 7 bis 11. Mit über 1600 Teilnehmern wurde der Tag zu einem großen Fest für Lauffreunde. Organisator Ralf Vollbeding war begeistert.
Also ich denke, das Besondere am Schlossparklauf ist, dass wir so viele Kinder, nicht unbedingt nur die erfolgreichsten und guten Sportler, sondern auch die weniger erfolgreichen und guten Sportler hier am Start haben und die alle auch Freude haben. Und ich glaube, es gibt wenig Vergleichbares in Thüringen, wo so viele Kinder an einem Tag mit Freude am Start sind. Das hebt uns schon hervor. Dies Jahr hatten wir halt das Problem, dass wir die Startnummern eigentlich immer gut kalkuliert haben, aber sie dieses Jahr nicht ausgereicht haben, weil wir mit diesem Ansturm nicht gerechnet haben. Ja, es kamen einige Schulen neu dazu, andere Schulen haben mit mehr Teilnehmern gemeldet. Also wir haben einen recht guten Zulauf gehabt, kleines bisschen zu viel.
Voll wurde es an der Startlinie auch beim Hauptlauf über 12 Kilometer. Über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wagten sich vom Herzoglichen Museum aus über den Schlosshof, um das Denkmal von Ernst dem Frommen hin zum großen Parkteich und zurück zum Herzoglichen Museum. Gemeinsam blicken wir darauf zurück. Unter den Läuferinnen und Läufern war Anne-Christine Hilbert. Sie erreichte als erste Frau die Ziellinie. Den Schlossparklauf lobte sie im Anschluss.
Ich bin sehr erleichtert. Ich bin ja vor 2 Jahren das erste Mal hier gestartet, habe auch gewonnen. Und letztes Jahr bin ich auch hier gestartet und musste dann leider abbrechen, weil ich Magenprobleme hatte. Und da war ich froh, dass ich da heute so gut durchgekommen bin. Ich komme ja aus Leipzig. Mein Freund kommt eben aus, oder mein Mann mittlerweile kommt aus Mühlhausen. Deswegen bin ich eigentlich hierher zu dem Lauf gekommen. Deswegen ist es eine super schöne Veranstaltung, vor allen Dingen mit den ganzen Kindern. Macht echt Spaß. Also ja, kann ich immer nur empfehlen. Deswegen komme ich auch aus Leipzig extra her. Gut unterhalten wurden die Helfer, Schaulustigen und Sportler auf dem Schlossplatz. Das abwechslungsreiche Bühnenprogramm lud am Muttertag zum Verweilen ein. Hey!
blieb an diesem warmen Vormittag niemand. Dafür sorgten auch einige Gotha Vereine. Darunter der Marineclub. Susanne Zenker gab einen Einblick in die Aufgaben vor Ort.
Unsere Jugendlichen, die sichern immer komplett den Zielbereich ab, schon seit vielen Jahren. Und unsere Frauen hier am Stand rocken den Kuchenstand.
Seit einigen Jahren tritt die Kreissparkasse Gotha als Hauptsponsor auf. Das habe seine Gründe, wie Mario Kreiner, Referent für Kommunikation bei der Kreissparkasse, anmerkte.
Uns ist es wichtig, dass die Kinder eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung haben, dass sie sich bewegen, dass sie mal rausgehen, dass sie gemeinsam Lust am Sport bekommen. Und da ist der Schlossparklauf wirklich eine sehr, sehr tolle Aktion. Und ich habe mit den Organisatoren gesprochen. Wir haben dieses Jahr tatsächlich einen neuen Anmelde- und Teilnehmerrekord. Über 1600 Kinder und Jugendliche haben sich heute sportlich aktiv betätigt, vom Kindergarten bis zu den älteren Jugendlichen. Also das ist eine ganz tolle Aktion und deshalb unterstützen wir das.
Neu in diesem Jahr war der Maskottchenlauf. Eine gute Idee, fanden alle Beteiligten.
Ich bin begeistert immer von neuen Ideen. Ja, wir haben versucht in den auch vergangenen Jahren immer wieder neue Ideen, was aber nicht immer so einfach ist, weil wir ja voll getaktet sind. Wir haben insgesamt 17 verschiedene Starts, wir haben ein Bühnenprogramm und da was Neues noch zu installieren, ist nicht immer so ganz einfach. Und ich fand die Idee einfach ganz toll, weil es gute Bilder liefert, weil es Begeisterung liefert und weil wir damit auch Vereine, Firmen aus der Region an dieses Ereignis mitbinden können. Und das finde ich immer toll.
Wir sind heute mit unserem Maskottchen Winnie am Start und wir finden es eine ganz tolle Idee, so einen Maskottchenlauf zu machen, einfach um zu zeigen, wie viele Maskottchen gibt es denn eigentlich, sowas verliert man eigentlich mal aus den Augen. Und jetzt die Vielfalt der Vereine, Institutionen zu zeigen, die mit einem Maskottchen unterwegs sind, das finden wir ganz toll. Und unser Winnie, das sagt ja schon, der Name steht für Gewinnen. Gewinnen tun alle, die teilnehmen im Sport. Es geht also nicht darum, immer der Erste zu sein, sondern es geht darum, teilzunehmen, mitzumachen und sich zu engagieren. Und deshalb gefällt uns dieser Lauf sehr gut.
Das war er also, der 31. Gotha Sparkassen-Schlossparklauf. Im nächsten Jahr geht es wieder auf die Rennstrecke. Vielleicht sind auch Sie dann mit dabei.
Es folgt ein Beitrag von Jena TV. Mit der neuen Spielzeit an der Philharmonie steht auch ein neuer Komponist im Fokus.
Neue Spielzeit, neuer Komponist im Fokus. Die Jena Philharmonie wird sich in den kommenden Monaten intensiv dem beliebten Komponisten Antonín Dvořák widmen. Statt starker Kontraste und viel Doppelbödigen beim Planet Schostakowitsch aus der letzten Spielzeit will der Generalmusikdirektor mit seinem Orchester nun eher für eine musikalische Umarmung sorgen. Das Material von Dvořák eignet sich dafür bestens, da darin Themen wie Natur, Heimat und Geborgenheit im Mittelpunkt stehen.
Ich glaube, Dvořák ist einer der geliebtesten Komponisten. Gleichzeitig hat er eine unglaubliche Bandbreite geschrieben an Werken von Kammermusik, von Klaviermusik bis zur Oper, Chor, großes Orchester. Und da war mir die Vielseitigkeit auch wichtig. Deswegen haben wir uns für ihn entschieden. Und ich glaube, die ganze Bandbreite kann man erleben, wenn man in unsere Konzerte kommt.
Als neuen Artist in Residence wird der Solo-Klarinettist Daniel Ottensamer von den Wiener Philharmonikern begrüßt. In 4 Konzerten wird er den Facettenreichtum seines Instrumentes unter Beweis stellen, unter anderem mit Darbietungen von Mozart und Copland.
Wir sind als Orchester auch auf Tour, viel unterwegs, kommende Spielzeit, und haben ein paar wirklich sehr bekannte Solisten auch dabei, wie Vadim Glusman, der Geiger, der spielt Tschaikowskis Violinkonzert und er spielt auf der Geige, auf der Tschaikowski sein Stück zum ersten Mal hörte bei der Uraufführung.
Auch bei den von Berit Walter geleiteten Chören wird Dvořák ein großer Bezugspunkt sein. Gleichzeitig steht auch ein Jubiläum an.
Wir beschäftigen uns natürlich auch mit dem Komponisten Antonín Dvořák und bringen das Requiem von Dvořák, ein großes Oratorium, was auch nicht oft gespielt wird oder gesungen wird. Und dann feiern wir wieder mal Jubiläum. Diesmal sind unsere Jüngsten dran. Das ist der Knabenchor der Jena Philharmonie. Der wird nämlich 50 Jahre alt. Wir haben ein Festkonzertwochenende vor uns, wo wir auch Gäste eingeladen haben aus ganz Deutschland. Verschiedene Knabenchöre. Die ehemaligen kommen zusammen. Die Octavians werden singen. Also das wird ein großartiges Erlebnis.
Im Herbst wird der Knabenchor dann auch eine Konzertreise unternehmen mit Stationen in Norddeutschland, Kopenhagen und Malmö. Was die Formate im Programm der Philharmonie angeht, bleibt vieles beim Alten. Laut Gaudenz wird aber bei der inhaltlichen Ausgestaltung etwas mehr Experimentierfreudigkeit an den Tag gelegt.
Wir setzen ein paar Formate fort. Dieses sehr, sehr beliebte und immer sofort ausverkaufte 360 Grad, selbstverständlich. Und ja, ich werde immer gefragt, könnt ihr das nicht öfter machen? Ich wehre mich noch ein bisschen dagegen, weil es soll ja auch eine Exklusivität behalten. Da denken wir auch weiter, die Samstagskonzerte, die auf eine Art auch für die ganze Familie sind, weil sie ein bisschen kürzer sind und man den Abend trotzdem danach noch vor sich hat.
Zu den weiteren Highlights gehört das Format Philharmonie trifft. In dieser Spielzeit zum Beispiel als Kollaboration mit dem vielseitigen Duo Stieler Lukacu. Bei Jena tanzt am 6. Februar 2027 wird das Orchester das Volkshaus mit Klängen zu verschiedenen Gesellschaftstänzen anregen. Der Vorverkauf des Festabonnements beginnt am 31. Juli. Wahlabonnements und Einzeltickets sind ab 10. August in der Touristinformation erhältlich. Das Saisonbuch und die Konzertübersicht sind auf der Website der Philharmonie digital hinterlegt.
Wir machen eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis gleich.
Unsere Saunen bleiben geöffnet. Genießen Sie unverändert Heilung und Entspannung in der Toskana-Therme Bad Sulza. Alles bleibt auf und wir bleiben heiß.
Sie glauben, Sie können sich keinen Diamantschmuck leisten? Doch, jetzt schon. Bei diamantträume.de finden Sie echte Lab-Grown-Diamanten. Brillant geschliffen, nachhaltig kultiviert, in Designs, die man nie vergisst. All das zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das in dieser Form noch nie da war. Jedes Schmuckstück, designt in Deutschland, mit Liebe zum Detail gefertigt. Mit kostenlosem Versand und 30 Tagen Rückgaberecht. Ganz ohne Risiko. Entdecken Sie jetzt diamantträume.de. Gönnen Sie sich oder einem Menschen, der Ihnen am Herzen liegt, echte Diamanten zum fairen Preis. diamantträume.de. Weil Träume funkeln dürfen. Mit dem Code RTV10 sparen Sie sogar zusätzliche 10% auf Ihre Diamantträume.
Liebe. Viele sagen, nur mit der richtigen Portion Liebe wird alles ganz genau so, wie es sein soll. Entdecke gemeinsam mit uns die schönsten Hotspots Altenburgs und begib dich mit deinem Herzensmenschen auf eine wundervolle Kurzreise. Lasst für einen Moment den Alltag hinter euch, genießt unsere Idylle und findet die besten Spezialitäten und das feinste Essen aus Altenburg. Und genau das machen wir in Altenburg seit vielen Jahren. Für dich, für euch, für den richtigen Moment, um abzuschalten und zu entspannen.
Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Kunst trifft Vivaldi heißt die neue Sonderausstellung im Schloss Ehrenstein in Ortruf. Von der Eröffnung berichten die Kollegen von Oskar am Freitag TV.
Hier verbinden sich Kunst und Musik. Schauplatz, Schloss Ehrenstein in Ortruf. Am 18. Mai wurde die Sonderausstellung Kunst trifft Vivaldi die vier Jahreszeiten eröffnet. Eine Bildergalerie zeigt eindrucksvoll die Interpretation der einzelnen Strophen der vier Sonette zur Komposition. Geschaffen wurden die Werke von 21 Elftklässlern. Am Gymnasium Gleichense wird auch Kunsterziehung in der Oberstufe noch spannend vermittelt. Unter der Leitung von Kunstlehrerin Margarete Pohl nahmen sich die Schüler diese Herausforderung an.
Das war die pure, reine Unterrichts-Kunsterziehungsarbeit, wie sie so seit Oktoberferien vielleicht gelaufen ist. Mit einem Vorstufe, mit einem Entwurfsbild und dann auf die großen Tafeln gehen. Wir haben auch ganz bewusst diese Art von Maluntergründen beschafft, weil vom Schloss her gibt es kein Angebot für Bilderrahmen und wir hätten das von der Schule her nicht gestemmt bekommen, da jetzt Bilderrahmen herzuhängen. Also haben wir die Teile hier käuflich erworben und sind mit der vorhandenen Acrylfarbe, die war schon da draufgegangen und dann ist das in dieser kubistischen Art und Weise gemalt worden im Unterricht. Herr Antonio Vivaldi hat uns zur Bildgestaltung herausgefordert in lyrischer Form. Seinem Konzertzyklus der vier Jahreszeiten liegen seine Sonette zugrunde. Diese finden Sie hier im Raum auch zum Nachlesen.
Diese verwegene Idee ging von der Musiklehrerin Christiane Herger aus. Ziel war es, aus dem Vivaldi-Jubiläumskonzert zu 35 Jahren Gymnasium Gleichense ein multimediales Erlebnis zu machen. Herausforderung gemeistert, meinte Margarete Pohl.
Mit dem Ziel der Verwendung erstmal bei diesem Konzert, was es im März gab, zum Thema Vivaldi, das war ein multimediales Ding. Also Musik wurde da auch live gespielt. Die Frau Herger spielt wunderbar Geige mit ihrer Kollegin Frau Gerd. Und wir hatten die Bilder auch ausgestellt und es gab vom anderen Kunstkurs noch eine digitale Umsetzung in so einer Art Filmvariante, was gezeigt wurde per Beamer zu der Musik.
Neben der thematischen Grundlage ist der künstlerische Stil klar zu erkennen. Den 21 Gemälden liegt der Kubismus zugrunde. Margarete Pohl begründete ihre Entscheidung dahingehend.
Der Kubismus lag deshalb in der Luft, weil sich das einfach für die Schüler besser bewältigen lässt. Ganz einfach das. Wir haben Ergebnisse, die wir gut zeigen können, die ansprechend sind. Und die kubistische Art und Weise des Malens kommt dem Vermögen der Schüler entgegen.
Erfreut über diese besondere Ausstellung zeigte sich Ortrus Bürgermeister Stefan Schambach.
Es ist die erste Schülerausstellung, aber ich hoffe, dass es nicht die letzte ist. Und wir haben hier diese kleine Bildergalerie, diesen Raum, den wir gerne auch für Sonderausstellungen zur Verfügung stellen und freuen uns, dass das Gymnasium Gleichense auf uns zugekommen ist und wir haben gerne die Möglichkeit eingeräumt.
Stimmungsvoll wird ein Besuch der Bildergalerie erst mit eigenem Handy und Kopfhörern. Was es damit auf sich hat, erklärte Margarete Pohl.
Zu empfehlen ist bei Vivaldi die Musik sich einzuschalten. Wir haben auch extra einen QR-Code angeboten, wo man sich das aufrufen kann, wenn man denkt, ach, ich will es bequem haben, Handy draufhalten und dann hat man es. Oder man hat seine anderen Möglichkeiten, wo man sich Musik aufruft. Der eine nimmt Spotify, der andere YouTube.
Bürgermeister Schambach war von dieser Idee begeistert.
Ich habe das noch nicht so erlebt, dass man den Hörgenuss mit dem optischen Genuss, mit den Bildern verbinden kann. Und ich finde es toll, finde es klasse und großes Lob an alle Schülerinnen und Schüler und natürlich auch an die Lehrerin.
Die Sonette und die Komposition von Antonio Vivaldi bilden eine perfekte Vorlage für das multimediale Spektakel. Dazu Margarete Pohl.
Und der Dichter lässt es zuerst in Worten klingen, wie der Wind säuselt, rauscht, stürmt, wie es gewittert, wie die Vögel zwitschern. Es geht um die Jagd, den Tanz im Herbst, das knirschende Eis und das knackende Kaminfeuer im Winter und um vieles mehr. Diese Wortbilder verwandelt Vivaldi in komponierte Klänge. Und ja, die Idee liegt nahe, im Kunstunterricht dies zu thematisieren.
Die offizielle Eröffnung der Sonderausstellung ließ sich Stefan Marschner, Schulleiter des Gymnasiums Gleichense, nicht entgehen.
Diese Vernissage hier in diesem kleinen, schönen Raum, hellen Raum, macht mich wirklich fröhlich. Die Bilder sind farbenfroh, sie sind schön. Ich bin kein Künstler, ich finde sie einfach nur schön. Ob sie künstlerisch wertvoll sind, wird Frau Pohl dann bewerten, aber ich finde sie wirklich nur schön. Und es bringt durch die Verbindung zwischen Musik und Kunst mir beides näher.
Die Ausstellung ist bis einschließlich 31. August dieses Jahres im Rahmen des regulären Museumsrundgangs auf Schloss Ehrenstein zu besichtigen.
Im Schießsportzentrum Suhl laufen die letzten Vorbereitungen für die Juniorenweltmeisterschaft Mitte Juni. Das Ereignis ist nicht nur sportlich von Bedeutung, sondern auch ein Highlight für die ganze Region. Die Kolleginnen und Kollegen von Rennsteig TV waren bei der Pressekonferenz vor Ort.
Ja, vom 16. bis 26. Juni wird Suhl auf jeden Fall wieder zum internationalen Treffpunkt. Es sind 66 Nationen, 70 Verbände, über 811 Athleten sogar und 1553 Starts. Das heißt, manche Athleten, das können Sie dann noch mal erklären, gehen auch in verschiedenen Disziplinen an den Start. Auf jeden Fall klingt das nach einem sehr großen Event, auf das wir uns sehr freuen. Was macht denn den Standort Suhl aus Ihrer Sicht, aus Sicht des Deutschen Schützenbundes, so besonders für internationale Großveranstaltungen?
Ja, Suhl ist schon seit Jahren ein fester Bestandteil im internationalen Kalender der ISSF, angefangen mit dem Juniorenveranstaltung und seit 2016 mit der Juniorenweltcup und dann den Juniorenweltmeisterschaften. Suhl bietet alles, was der internationale Wettkampf braucht. Eine super Infrastruktur, hervorragende Mitarbeiter, die hier vor Ort sind. Die Anlagen sind auf einem perfekten Stand. Und so kommen die Nationen immer gerne nach Suhl und nutzen die Gelegenheit auch schon während und nach diesen Veranstaltungen auch hier Training und dergleichen abzuarbeiten.
Was dürfen denn die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten? Welche sportlichen Highlights?
Sämtliche Wettkämpfe und Finals sind hochklassig und vom Niveau her mit Sicherheit den Erwachsenen ebenbürtig, vielleicht sogar ein bisschen besser wie bei den Erwachsenen in manchen Disziplinen. Es wird echte Gänsehautmomente geben, spannende Wettkämpfe.
Also wir haben Eileen Peach in der Luftpistole, dann Arne Schallus, der hier links von mir sitzt, mit der Schnellfeuerpistole. Im Bereich Flinte der Disziplin Skeet wird Magnus Erdmann und die Carlotta Wahl an den Start gehen. Dazu nochmal die Eileen Peach mit der Sportpistole zusammen mit der Lydia Elena Böhmer. Dann haben wir Flinte Trapp, dort wird Till Reichert, Pius Rosenecker, Henry John, Ruben Fabisch, Carla Riemann und Frieda Fahr an den Start gehen. Hier ist vielleicht noch die Besonderheit, dass wir ja den Großteil der männlichen Schützen in diesem Bereich stellen werden. Das ist natürlich ein toller Erfolg auch für unseren Bundesstützpunkt nochmal. Dann gibt es das Mixteam. Da steht schon fest, dass auch nochmal die Eileen Peachke an den Start gehen wird, sodass wir uns sehr gut vorbereitet sehen. Mhm. Sich für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren, ist keine Selbstverständlichkeit und bleibt für viele Sportlerinnen und Sportler nur ein Traum. Von daher muss man sagen, dass das auch ein Ergebnis dieser großartigen Arbeit ist, die hier am Bundesstützpunkt geleistet wird, auf die wir sehr stolz sind. Zugleich möchte ich sagen, dass es unser Ziel natürlich nicht ist, nur dabei zu sein, sondern wir wollen hier möglichst auch mit guten Ergebnissen letztendlich abschließen. Und ja, wir hoffen drauf, dass unsere Athletinnen und Athleten wirklich an ihre Leistungsgrenze kommen und vielleicht noch ein bisschen darüber hinausgehen können. Wenn man sieht, was hier auf der Anlage los ist, also allein bei einem Weltcup, ich glaube, diesmal wird es nochmal eine Nummer größer werden. Besonders nochmal ist es eine ganz tolle Veranstaltung, wenn dann Faszination Lichtschießen hier am Wochenende stattfindet, weil dann sehr kleine Sportlerinnen und Sportler hier auch aus ganz Deutschland nochmal anreisen. Und es ist, glaube ich, was ganz Besonderes, das für alle zu sehen, was man erreichen kann, wenn man ja sich hier wirklich bemüht, dabei zu sein. Und ich glaube, das ist eine großartige Geschichte. Wir hoffen so ein bisschen, dass die Weltmeisterschaft auch noch mal einen kleinen Hype gibt und wir dann den ein oder anderen Sportler mehr in Thüringen und natürlich auch hier in Suhl im Schießsportzentrum dann begrüßen dürfen.
Also die Vorbereitungen laufen sehr gut. Man darf aber nicht vergessen, wir haben hier eine dies Jahr 55 Jahre alte Anlage. Die hat natürlich an den einen oder anderen Ecken, zeigt sie ihre Patina. Die darf sie aber auch haben. Wichtig ist, dass die Schießstände und die Technik gut funktioniert. Wetterbedingt konnten wir dieses Jahr relativ spät starten mit den Vorbereitungen, zumindest im Außenbereich. Aber wir sind im Plan und sind zuversichtlich, dass alles rechtzeitig fertig wird und nachher wirklich sehr schick ist. Wir haben viele neue Anschaffungen getätigt in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Die gilt es zu verbauen, zu installieren und nachher auch zu testen. Und wir werden uns hier sicherlich sehr gut präsentieren können. Also die Chance, die sich jedes Mal, wenn wir hier einen Weltcup oder eine Weltmeisterschaft haben, bietet, ist, den Stand, den Suhl in der Welt hat, zu sichern oder sogar auszubauen. Ne? Wir wollen natürlich weiterhin als Wettkampfstätte zur Verfügung stehen und wollen, dass hier die Großwettkämpfe durchgeführt werden. Die Herausforderung liegt halt, wie ich es eben schon sagte, in der doch in die Jahre gekommenen Anlage, hier alles auf einen aktuellen Stand zu halten. Aber auch das wird uns gelingen, bin ich zuversichtlich. Man ist hier nicht zu Gast, man ist zu Besuch bei Freunden. Und genauso wird das auch gelebt. Hier sind viele, viele persönliche Kontakte über die Jahre entstanden. Die werden gepflegt und man freut sich, einander wiederzusehen. Und das ist eine außergewöhnliche Art und Weise und ist nicht selbstverständlich.
Ja, also für mich ist es auf jeden Fall sehr besonders. Letztes Jahr durfte ich hier auch schon den Junior World Cup bestreiten. Das war so das erste richtig große Ereignis hier. Es macht mich natürlich stolz, hier wo auch irgendwie alles angefangen hat, wo ich das erste Mal irgendwie eine Pistole in der Hand hatte, darf ich jetzt auch eine Weltmeisterschaft bestreiten. Das macht mich stolz und auch meine Familie oder Freunde, weil alle wollen natürlich immer wissen, wie es läuft und auch mal sehen, wie das Ganze so abläuft und so. Und jetzt so das hautnah hier auch in meiner Heimatstadt zu haben, ist natürlich schön. Ja, genauso wie meine ganzen Freunde. Auch die denselben Sport wie ich betreiben, dann hier zu haben und mit denen hoffentlich das beste Ergebnis hier zu erzielen. Ja, also ich bin eigentlich fast jeden Tag hier, so auf jeden Fall drei bis viermal die Woche und schieße auch richtig, habe viele Trainergespräche oder spreche auch mit dem Bundestrainer, aber die richtige Vorbereitung darauf hat eigentlich schon im Januar begonnen oder auch im Dezember, wo man schon mit Psychologen beim Deutschen Schützenbund auch mit denen gesprochen hat und wie man solche Sachen angehen will. Auch Vorbereitungswettkämpfe, wie zum Beispiel vor 2 Wochen die Europameisterschaft, auch wenn es so ein großes Ereignis war, war es eigentlich nur eine Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, um in diesen Flair zu kommen. Aber auch das ganz normale Krafttraining spielt eine Rolle, genauso wie irgendwelches Cardio-Training, Laufen gehen, spezielle Kraftübungen oder sonst was. Ja, mental versucht man sich einfach irgendwie ein bisschen drauf vorzubereiten. Und es gibt ja mittlerweile auch im Internet irgendwelche guten Apps, wo man Mentaltraining machen kann. Die nutze ich auch und am Ende werde ich sehen, ob es mir hilft. Ja, also ich erwarte auf jeden Fall eine sehr schöne Atmosphäre. Letztes Jahr war es auch schon sehr schön. Alle haben sich meinen Empfindungen nach wohlgefühlt hier. Und ich kann auch selber sagen, aus der Perspektive von einem Nichtschützen damals habe ich mich immer sehr gefreut beim Junior World Cup, wenn so viele Verbände hier in der Stadt waren und man ist durch die Stadt gelaufen und dann sind einem so unfassbar viele Leute aus verschiedenen Nationen entgegengekommen. Darauf freue ich mich auf jeden Fall und auch auf irgendwelche Schießfreunde aus anderen Nationen und Verbänden wiederzusehen. Bei mir persönlich wäre das zum Beispiel ein Schotte, mit dem ich schon seit mehreren Jahren sehr gut befreundet bin. Und ja, auf genau dieses Flair freue ich mich. Und auch wie es schon gesagt wurde, dass Politik keine große Rolle spielt, sondern nur das Sportliche. Und ein richtiges Ziel so wirklich habe ich nicht. Ich möchte einfach ein gutes Ergebnis erzielen, wo ich am Ende mit zufrieden bin, meine Trainingsleistung abrufen können und mich einfach darauf freuen, dass das eine schöne Zeit hier wird. Mit hoffentlich gutem Wetter und dass einfach diese Atmosphäre stimmt und man am Ende sagen kann, es war gelungen hierher. Ja, also geboren bin ich in Bernau bei Berlin, also in Brandenburg, bin dann aber mit 6 Jahren hierher gekommen, habe ein bisschen Fußball und Judo gemacht und dann jetzt seit 8,5 Jahren bin ich hier beim Skisportzentrum Suhl und bin auch eigentlich schon fast 8,5 Jahre mit der Pistole dabei. Meine Mutter war früher selbst Schützin und ja, durch sie hat das so ein bisschen angefangen. Und mein Heimtrainer, also mein Vereintrainer, der Joachim Otto, war auch ihr Trainer damals. Und dann waren wir aufgrund der jagdlichen Familienkarriere oder beziehungsweise weil meine ganze Familie irgendwas mit Jagd zu tun hat, waren wir in Erfurt bei der Reiten, Jagen, Fischenmesse. Und dort hatte auch der TSB einen Stand. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich halt mal probiert habe, wie es so ist. Und hat mir anscheinend ganz gut gelegen und hat mir auch Spaß gemacht. Die Sichtungstrainerin Kerstin Hartung hatte dann einfach im Training mal den Olympiasieger Christian Reitz angerufen und hat nach einem Autogramm gefragt. Und das hat mich irgendwie so geflasht, dass ich dann mit der Pistole angefangen habe. Ich schieße nur Kleinkaliberpistole. Bei der JWM starte ich jetzt bei der Sportpistole und bei der Schnellfeuerpistole. Beides 25 Meter.
Also die größten Standorte, die wir haben, ist parallel findet ja die Weltcup in München statt. Das ist unser größter Standort, den wir haben, der auch viel genutzt wird. Hier in Suhl, denke ich, ist der zweitgrößte Standort. Und dann haben wir noch größere Stände in Hannover, Dortmund, Frankfurt-Oder. Frankfurt am Main mit Wiesbaden zusammen, da ist ja auch unser Stützpunkt mit Diagnostik und alles dabei. Also insgesamt haben wir Bogen, Berlin noch zusätzlich, haben wir 8 Bundesstützpunkte deutschlandweit verteilt und auch kleinere Stände, in Anführungsstrichen kleinere Stände, die noch gerne dann auch von den Bundestrainern zur Ranglisten und dergleichen genutzt werden, wie Freimd in der Oberpfalz, sind dann auch immer noch gerne angenommen für die Sachen.
Ja, wir freuen uns natürlich, dass wir Ausrichter der Junioren-Weltmeisterschaft sein können. Nachdem wir traditionell hier über die Jahre, wir haben es gerade gehört, auch die Junioren-Weltcups ausrichten, ist das natürlich ein großes Ereignis und wir freuen uns, hier über knapp 70 Nationen begrüßen zu können. Und insofern ist das ein tolles Ereignis für uns. Mhm.
Welche Impulse versprechen Sie sich denn? Vielleicht für die Wirtschaft, vielleicht für den Tourismus, vielleicht für die regionale Wahrnehmung, vielleicht auch für die Identität in der Stadt.
Natürlich ist Suhl als alte Waffenstadt, und das habe ich wahrgenommen, auch als ich letztes Jahr bei der Eröffnung der Weltmeisterschaft in Kairo war, ein anerkannter Standort in der Familie des Schießsports. Und der Kollege aus Griechenland hat, glaube ich, gesagt, das ist die Wiege des Schießsports in Europa. Und insofern ist das eine ganz große Anerkennung, die wir hier erfahren. Und deswegen ist es mir auch eine besondere Freude, die Gäste hier willkommen zu heißen. Mhm. Wir machen am 17. Juni die offizielle Eröffnungsveranstaltung auf dem Suhler Marktplatz. Anschließend gibt es einen kleinen Empfang für die Offiziellen des Oberbürgermeisters im Oberrathaussaal. Und natürlich über die 14 Tage, die die Meisterschaften hier ausgetragen werden, sind die Einwohner, die Bevölkerung herzlich eingeladen, hier auch an den Wettkämpfen teilzunehmen, die Finals zu sehen. Ich glaube, das ist immer noch mal ganz spannend und da freuen wir uns drauf.
Mhm. Und das Schöne ist, dass wir hier nicht nur über Historie sprechen, sondern es aktuell auch noch erlebbar ist und dass wir mit internationalen Wettkämpfen wirklich auch die Brücke in die Moderne schlagen können und mit dem Waffenmuseum in Suhl auch wirklich ein Museum haben, das anknüpft an diese Tradition. Wir haben aber auch auf Schloss Schwarzburg durchaus eine sehr prominente Sammlung an Waffen, wo auch Suhler Waffen präsentiert sind. Und das zeigt, wie wichtig das wirklich für die gesamte Region ist, diese Waffenproduktion, historische Büchsenmacherei. Und ich finde es schön, dass es lebendig gehalten wird, auch über solche Wettkämpfe und dass wir es auch an den Tagen dieser Wettkämpfe erleben werden.
Also der Besuch der Finals, man muss keinen Eintritt bezahlen, man ist herzlich willkommen und für die Versorgung ist auch gesorgt, das muss man dann allerdings bezahlen.
Dann freuen wir uns auf sehr spannende Wettkämpfe, viele junge, gute Nachwuchsathleten hier in Suhl. Ja, und ein sportliches Großereignis mit einer großen Strahlkraft auf jeden Fall.
Nun kommen wir noch einmal nach Jena. Nach einem Jahr Bauzeit ist der neue Skatepark im Paradies eröffnet worden. Rund 1,2 Millionen Euro hat die Stadt investiert. Die Anlage präsentiert sich als Skatepark für alle.
Endlich können die Rider und Skater ins Paradies zurückkehren. Denn der neue Skatepark wurde am Donnerstag nach rund einem Jahr Bauzeit feierlich eröffnet. Die Anlage wurde vom Kölner Planungsbüro Landscape entworfen. Bei dem Prozess galt es, eine Vielzahl an Auflagen im Natur- und Bestandsschutz zu beachten, sowie den Denkmalschutz, unter dem das gesamte umliegende Ensemble im Paradies steht. So dauerte die Planungsphase mehrere Jahre, während der auch die späteren Nutzer aktiv eingebunden wurden.
Also in der Regel ist es so, dass man zu Beginn der Planung einen Workshop macht, ne, in dem wir alle Nutzerinnen und Nutzer einladen, in dem wir gemeinsam dann die Wünsche aufnehmen und die uns dann als Planungsgrundlage dienen. Ne. Dann gehen wir zurück und planen den Skatepark genau auf diese Anforderungen bestimmt. Und dann gibt es einen weiteren Workshop, eine weitere Planungsbeteiligung, wo wir dann dieses Design weiter durchgehen, optimieren, ne, bis es dann in die etwas technischeren Phasen kommt, bis zum Bau dann letztendlich.
Bei der Entwicklung des Skateparks arbeitete die Stadt auch eng mit der jungen Gemeinde zusammen, die sich mit um die Anlage und ihre Nutzer kümmert. Beispielsweise durch einen Graffiti-Workshop, zu dem wir auch berichteten. Der Oberbürgermeister zeigte sich begeistert angesichts des hochmodernen neuen Parks, der auch bereits in den frühen Nachmittagsstunden von ersten Skatern erprobt wurde.
Ich habe gerade schon mal ein bisschen rumgeschaut. Die Elemente sind zum Teil noch höher, noch größer, als sie vorher waren. Wahrscheinlich auch noch anspruchsvoller dann. Da kann man noch ein bisschen professioneller auch werden hier. Ich werde einen Teufel tun, das selber auszuprobieren heute. Ist wahrscheinlich, wenn man es nicht kann, echt ein bisschen gefährlich. Aber ich finde das wirklich großartig.
Durch das mehrfache Einholen von Feedback wurden Bedarfe und Wünsche der lokalen Szene berücksichtigt. So entstanden unter anderem Elemente mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und eine von den Skatern und Ridern selbst bedienbare und dimmbare Lichtanlage.
Also was wir hier sehen, ist ja eigentlich ein Ortbeton-Skatepark, also ein Skatepark nach modernsten Maßstäben, wie man es heutzutage einfach baut, wo wirklich jedes Element individuell gestaltet ist mit den Nutzerinnen und Nutzern zusammen. Was aber schon relativ selten ist, ist, dass diese Art von Skatepark zusammen mit einer BMX-Jumpline umgesetzt wird. Und dieses Zusammenspiel aus verschiedenen Nutzungsformen macht es hier eigentlich auch besonders dann.
Die 300 Quadratmeter große Jumpline ist in Holzbauweise gefertigt mit einem speziellen Kunststofffahrbelag. Zusätzlich ist sie mit luftdurchlässigen Stahlblechen verkleidet, um Vandalismus vorzubeugen. Die Skateanlage wiederum hat eine Fläche von ca. 600 Quadratmetern, nun mit Betonbelag statt dem alten Asphaltboden. Die Bedeutung des neu eingeweihten Skateparks für alle ist insbesondere für die Jugend und Subkultur immens. Außerdem bietet sie einen Ort, in dem gerade im Sommer ausgelassen gefeiert und Zeit verbracht werden kann.
Wir werden sehr, sehr schnell erleben, dass das hier nachmittags in den frühen und auch späten Abendstunden massiv belegt und genutzt sein wird. Und wir kennen das ja. Da ist immer auch ein bisschen Musik dabei hier. Da darf auch mal ein Kasten Bier mit um die Ecke stehen. Da ist das pulsierende Leben. Hier an dieser Stelle mit der wunderbaren Wiese. Gut, die muss erst wieder ein bisschen nachwachsen an manchen Stellen hier nebendran. Und ich sage, Leben ins Paradies. Und genau das wird hier stattfinden.
Die während der Bauphase genutzte und abgesperrte Fläche auf der Rasenmühleninsel wird derweil noch mehrere Wochen unzugänglich bleiben, da sich der Boden noch von den Strapazen des Baus erholen muss.
Das war's für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.